Kanal K.
Nonstop Ausbildungsredaktion. Am Weltradiotag senden wir 24 Stunden am Stück.
Kanal K. Kanal K. Richtig gutes Radio.
Es ist 10 Uhr am Weltradiotag. Ich habe meine Frühschicht hier beendet. Die Woche am Morgen ist vorbei. Ich räume das Studio und übergebe an meinen Kollegen Moritz Gasonat.
Super, merci vielmals, Samuel. In der nächsten Stunde geht es um Unicom Radiums. Zuerst begrüße ich aber mal alle Zuhörenden vom RASA in Schaffhausen und vom Stadtfilter in Winterthur. Herzlich willkommen hier aus Aarau vom Radio Kanal K. Unicom Radios sind die Union nicht kommerziell orientierter Lokalradios. Dort sind 18 Radios dabei. Die Radios ergänzen das Radioprogramm von SRF und den Privatsender. Für das spielen sie weniger kommerzielle Musik und befassen sich auch vor allem mit lokalen Themen und vor allem auch mit Kultur. In solchen Radios sind nur wenig Festangestellte und die arbeiten vor allem hinter den Kulissen. Ein Radio machen nämlich vor allem freie Sendungsmachende. Die Leute machen das Radio als Hobby und aus Leidenschaft. Bei Kanal K sind das über 130 freie Sendungsmachende. Auch tun Unicom Radios fleissig Leute ausbilden und ermöglichen so vor allem jungen Leuten wie mir und auch dir, Samuel, einen Einstieg in die Radio- und die Kommunikationsbranche. Ich habe mit zwei Gästen über die Funktion und Stellung von Unicom Radios diskutiert. Einerseits mit der Judith Grosse. Sie ist von der PR-Abteilung vom Radio LoRa in Zürich und sie ist auch im Vorstand von der Unicom Radios. Auch da war der Jürg Morgeneck. Er ist erstens mal unser Chef und auch Geschäftsführer hier bei Kanal K in Aarau.
Es gibt zwei Gruppen in der Unicom, das sollte ich vielleicht kurz vorausschicken. So der traditionelle Kern sind die freien Radios oder Community-Radios. Auf Beamtensprech ist es komplementäre Radios. Also das ist sowas wie Kanal K oder Radio LoRa. Also wirklich Community-Radios, wo Leute freiwillig Sendungen machen, die auch relativ groß sind und viele Leute, die eben dort freiwillig arbeiten. Und dann gibt es die meldepflichtigen Sender. Das sind eher kleine Sender, die keine Konzession haben und einfach Online-Radios sind oder DAB-Radios. Und ich denke, beide sind wichtig. Man nennt es auch so den dritten Sektor. Sie sind eben weder öffentlich-rechtlich noch kommerziell oder keine Privatradios, sondern leisten eben einen Beitrag als partizipative, basisdemokratische Radios. Sie richten sich an bestimmte Communities, was sicher sehr interessant ist. Also das ist lokal, das kann aber auch kulturell sein, sprachlich oder auch musikalisch, würde ich sagen. Und sie sind eben die Radios, die, würde ich sagen, auch demokratiepolitisch am wirklich relevant sind und eine wichtige Arbeit leisten, weil sie den Ansatz haben, dass alle Leute Radio machen können und selber in die Medien kommen und selber ihre Inhalte dort auch platzieren.
Ich sehe das natürlich sehr ähnlich. Judith hat das perfekt und schön ausgeführt. Ich finde, es ist wichtig für die Medienvielfalt, dass es die nicht kommerziellen Radios gibt. Und wie es Judith vorhin gesagt hat, mit dem Beamtenwort Komplementärradios, das sagt eigentlich ganz viel schon aus, dass wir komplementär sind. Wir sind als Ergänzung zu den kommerziellen Radios sind wir da, also in unserem Fall als Ergänzung zum Radio Argovia. Wir spielen nicht die gleiche Musik wie Argovia, wir haben nicht die gleichen Inhalte wie Argovia und genauso wie die Judy gesagt hat, beim LoRa sind sie als Ergänzung zu sehen. In Zürich gibt es so ganz viel mit 24 Zürichsee und weiss der Kuckuck, was das noch alles gibt. Also wirklich ergänzend und für die Medienvielfalt.
Wieso braucht es die Ergänzung?
Ich würde sagen, weil sonst einfach was fehlt. Also ich meine, vielleicht hilft es auch zu überlegen, woher kommen diese freien Radios? Ich meine, das LoRa gibt es seit 83 und damals gab es wirklich nur öffentlich-rechtliches Programm. Und es war natürlich auch noch sehr, ja, konservativ. Es war irgendwie sehr traditionelle Musik. Das heißt, der Anspruch war wirklich Radio von unten zu machen, Inhalte zu bringen. Also einerseits politisch sehr stark im Sinne von einer Gegenöffentlichkeit, eigene Inhalte, eigene Nachrichten zu bringen. Aber das betrifft auch die Musik. Also wie du gesagt hast, was wir sonst im Radio hören, sind einfach Chartsmusik. Es wird immer dasselbe gespielt. Und die freien Radios bringen eben andere Musik. Sie sind eben meistens auch sehr gut lokal vernetzt. Das heißt, es ist immer auch gut für die Musikszene, weil so auch andere Bands gespielt werden. Das finde ich sehr wichtig, dass das repräsentiert ist. Und das andere ist sicher auch, dass wir von den freien Radios auch eine andere, also auf eine andere Art die gesellschaftliche Realität abbilden, weil einfach verschiedene Gruppen Radio machen. Also ganz offensichtlich zum Beispiel migrantische Sendungen oder eben fremdsprachige Sendungen, die es sonst gar nicht weder in den öffentlich-rechtlichen noch im privaten Programm gibt. Also ja. In LoRa gibt es zum Beispiel Sendungen auf 20 verschiedenen Sprachen. Und das heißt, das spricht eben gezielt auch Gruppen an, die sonst eigentlich hier wenig Medien konsumieren können.
Genau, das Partizipative, das werden wir dann im dritten Talkblock noch genauer besprechen. Was glaubst du, Jürg Morgeneck, würde fehlen, wenn es die Unicom-Radios nicht gibt?
Das, was jetzt Judith gerade erwähnt hat, also dass die Leute die Möglichkeit haben, wo Interesse am Radio haben, auch Radio können zu machen. Wir haben den schönen Trailer bei uns auf dem Sender auf Kanal K die Schweiz, hat mehr als 4 Sprachen, das sagt eigentlich auch sehr vieles aus. Und genau die mehr als die 4 Sprachen, die hörst du nirgends, die hörst du eben bei LoRa, beim Radio X, beim Dreifach und so weiter, hörst die Sprachen. Und ich meine, wenn du die Gesellschaft in der Schweiz anschaust, ist die so wahnsinnig vielfältig. Und die Vielfalt soll auch noch immer abgebildet werden. Und genau das Bedürfnis nimmt der Staat wahr, indem dass er Leistungsaufträge mit Radios wie uns vereinbart und wir nachher dann sehr gerne erfüllen. Also der Staat kann sich nicht nur auf den Mainstream konzentrieren, auf die grosse Menge, sondern es gibt auch immer Leute und Interessensgruppen abseits vom Mainstream. Und das ist ein Auftrag, den ein Staat, Bund hat und den er mit uns jetzt im Hinblick auf Radios natürlich wahrnimmt. So.
Jetzt hast du gerade das mit dem Auftrag angesprochen. Jetzt das SRF hat ja den Service Public, oder? Den Auftrag, eigentlich für alle Radio zu machen oder Inhalt zu gestalten. Wie seht ihr das bei den Unicom-Radios? Ist dort auch wichtig, dass man eine breite Masse abdecken?
Ich glaube, es ist weniger, das ist weniger der Anspruch, sondern ich finde, also es ist auch so eigentlich eben darum komplementär, wie festgelegt, dass es auch okay ist, einfach bestimmte Gruppen oder Nischen anzusprechen. Das muss nicht jedes Medium die gesamte Bevölkerung ansprechen. Das entspricht ja auch nicht wirklich der Realität. Das ist ja bei Zeitungen ähnlich. Und ich denke, das schlägt sich eben auch in diesen Leistungsaufträgen nieder, dass die für die nicht kommerziellen Radios eben doch sehr spezifisch sind, dass es eben darum geht, lokal verankert zu sein, andere Inhalte, andere Musik zu spielen, also sich zu unterscheiden von sowohl kommerziell als auch öffentlich-rechtlich. Genau, das fällt mir jetzt dazu ein.
Also all die SRF-Sender, die haben ja auch, also uns Fans ja auch, die haben ja den Auftrag, dass sie auch politisch neutral sind. Jetzt macht es den Eindruck, dass Unicom-Radios politisch sich teilweise klar positionieren, grundsätzlich links. Täuscht das?
Das täuscht überhaupt nicht. Nein, wir nehmen uns die Freiheit raus. Aber immer im Hinblick, dass es Grauzonen gibt, Graubereich gibt. Ich finde es dann sehr interessant, wenn es aufgrund von irgendetwas in Diskussionen auslöst, wo dann Parteien an den Tisch zwingen und sagen, ja, okay, ja, komm, reden wir zusammen, schauen wir es an, wie sieht es aus. Das ist sicher eine Freiheit, wo wir uns all, also auch zum Beispiel das Raben in Bern, wo sehr stark halt geprägt worden ist von der Reitschule und so weiter, wo sich dort auch klar positioniert. Und ich finde eine Haltung einnehmen ganz wichtig und die Freiheit nehmen wir uns raus.
Ja, das ist, sehe ich auch so, das ist auch beim LoRa ganz klar. Also einerseits historisch natürlich, weil es eben auch einfach aus der Jugendbewegung und aus den ganzen sozialen Bewegungen der 80er Jahre kommt und immer sehr stark diesen Anspruch hat. Und das ist auch, glaube ich, wirklich typisch für freie Radios, dieses Konzept zu haben, okay, wir bringen eben andere Positionen, wir nehmen auch bewusst Positionen ein, wir bringen die politischen Inhalte, die für uns wichtig sind. Also das ist eben ein anderer Hintergrund und ich denke, es ist auch wichtig, dass dafür nach wie vor Raum ist, trotz Subventionen. Also das ist für uns auch ganz klar im Leitbild, dass Leute hier Positionen beziehen können.
Okay, wir könnten jetzt eben sagen, ihr werdet vom Staat subventioniert und sind trotzdem nicht neutral, in Anführungs- und Schlusszeichen. Da könnte man ja schon auch sich an dem beißen, oder?
Natürlich.
Und sagen, hey, das geht nicht.
Absolut, an dem kannst du, oder ist cool, wenn du an dem beissest oder reibst. Wir sollen auch Reibung erzeugen, finde ich. Es ist einfach wichtig, oder? Dass wir, wenn wir für die Vielfalt sind, müssen wir auch für die Vielfalt auf der anderen Seite sein. Also in unserem Umfeld hat es hauptsächlich, oder auch unsere Zielgruppe ist hauptsächlich im Alternativen, vielleicht im linkswählenden Umfeld zu finden. Wenn aber jemand auf uns zukommt, der jetzt ganz klar sich rechts positioniert und mit einem Vorschlag für eine Sendung kommt, wo der Programmrichtlinie, unserer Programmrichtlinie entspricht. Ich sage nicht, wo das Problem ist, warum dass wir das nicht machen sollten. Also da sind wir, und da finde ich, da müssen wir auch offen sein. Und wir können nicht nur sagen, nein, du quasi nein, nur SP-Wähler dürfen bei uns sein. So ist es überhaupt nicht. Also im Gegenteil. Das erzeugt ja dann auch wieder Reibung, wo ich cool würde finden, wenn es auch da würde stattfinden.
Mhm. Und ich denke auch, dass es ja einfach vom journalistischen Prinzip eh so funktioniert, dass auch Leute eingeladen werden, die verschiedene Positionen vertreten. Also wir sitzen ja nicht alle am Radio und bringen irgendwie, lesen Propagandatexte, sondern es ist ja journalistisch schon aufbereitet. Es ist einfach eben von Menschen, die das nicht als Beruf machen. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht die Kompetenz haben, auch verschiedene Positionen zu bringen und gleichzeitig ihre Haltung klar zu machen.
Jetzt haben wir vorher angesprochen, dass die Radios sehr partizipativ sind. Das kann eigentlich jeder mitmachen, der gerne Radio machen will. Haben die Radios sonst noch eine Funktion, die über das rausgeht? Eben das mit dieser Community, ist das auch ein Treffpunkt?
Genau, das ist, glaube ich, also das ist jetzt weniger was von oben diktiert wird, sondern das passiert, weil diese Radios eben so funktionieren, dass sehr viele verschiedene Menschen, also in LoRa sind es ungefähr, sagen wir 250 Leute, dort Radio machen, die müssen sich auf gewisse Dinge einigen, sie entscheiden auch zum Beispiel mit über das Programm oder über gewisse strategische Dinge und bei uns ist es so, im LoRa ist es natürlich auch zentral gelegen und es ist so von Anfang an eigentlich auch ein Treffpunkt gewesen und das finde ich auch das Schöne, dass dort wirklich ganz verschiedene Leute zusammenkommen, weil sie eben vielleicht einfach nacheinander Sendung haben, aber eben auch, weil sie gemeinsam dieses Radio gestalten. Und das ist sicher was sehr Besonderes, was es bei anderen Medien so gar nicht gibt. Würde ich sagen, auch ist ein Unterschied zum Internet, wo ja Leute auch selber Inhalte produzieren können, aber dieses Community-Element, also dass du selber eine Community bildest, ist sicher sehr, ist wirklich was Besonderes.
Wenn ihr jetzt an die Kulturszene denkt, in Aarau oder auch in Zürich, wie fördert Unicom Radios die Kulturszene? Weil es hat doch schon viel kulturelle Inhalte, jetzt bei Kanal K auf jeden Fall. Jörg Morgeneck.
Ich weiß nicht, ob man dem letztlich fördern kann sagen. Wir berichten einfach über Kultur. Also wir vermitteln Kultur. Ob das jetzt als Förderung bezeichnen oder nicht, weiß ich nicht. Es ist einfach ein grosses Thema, wo auch wieder daraus kommt, dass wir viele Leute haben, viele freiwillige Sendungsmacher, die haben, wo das Thema auch interessiert, wo noch zum Beispiel bei der Musik sind oder beim Theater, und natürlich auch gerne darüber berichten und wir auch mit den Institutionen und Organisationen engen Kontakt haben. Also ist ganz logisch, dass man berichten und dann auch die Inhalte weitervermitteln, wie das Radio. Und dann kommt dazu ein wichtiger Aspekt, dass junge Bands bei uns da zum Beispiel das erste Mal am Radio sind und so auch wieder können Erfahrungen sammeln können, weil mit dieser Situation musst du auch zuerst umgehen können. Vielleicht spielst du dann auch noch gerade live am Radio und so weiter. Und die Erfahrungen kannst du auch machen. Das ist sicher so ein bisschen, ja, die kann man. Und vielleicht noch am ehesten so von Förderung reden, weil die Leute da zum ersten Mal in Kontakt mit dem Radio kommen.
Ja. Wie ist das bei euch in Zürich?
Ich denke ähnlich. Ich glaube, mit LoRa ist noch weniger, also es gibt auch Kultursendungen, aber es sind sehr viel Politinhalte, aber trotzdem ist es ähnlich in dem Sinne, dass eben diese Radios sehr nah an dem lokalen Geschehen sind und dass das natürlich auch von Vorteil ist für kleinere kulturelle Institutionen, dass sie eben dort trotzdem eine Öffentlichkeit bekommen, weil wahrscheinlich große Sender, also bei SRG ist es dann wie zu niedrig und für die kommerziellen ist es nicht interessant, weil es zu sehr Nische ist, aber bei den freien Radios, die bringen eben genau diese Inhalte, die dann sehr lokal sind, auch wenn es kleine Veranstaltungen sind, die spannend sind, laden wir Leute ein und interviewen sie.
Wir haben ja den Vorteil, also das ist bei euch bei Lora sicher auch so wie bei uns bei Kanal K, dass wir halt nicht an grossen Zeiten gebunden sind. Also wir haben wirklich die Möglichkeit da, eben, wenn man eine Stunde Sendung über ein Theater machen, dann kannst du das bei uns machen und das unterscheidet uns sicher auch.
Ja, ich glaube, das schätzen auch viele Leute, ja. Das habe ich schon öfter gehört, sodass es halt auch Raum gibt, mal wirklich in die Tiefe zu gehen, oder? Also wirklich zu sagen, okay, das finde ich jetzt wirklich interessant, sind gerade Leute in der Stadt oder die machen irgendwas und ich lade jetzt wirklich ein und rede eine Stunde eben, das hast du sonst nicht und das noch ohne Werbung und mit guter Musik.
Radio.
every word I've said. You have no idea how hard I died when you left. If I yield to my trances, will I get up close again?
Ja, du bist zurück beim Talk mit der Judith Grosse vom Radio Lora und mit dem Jürg Morgeneck von Kanal K. Mit ihnen habe ich über die Bedeutung und Aufgabe von Unicom-Radios diskutiert. Unicom-Radios sind auch eine wichtige Ausbildungsstätte. Sie bilden junge Leute aus. Bei uns hier, bei Kanal K, besteht die Ausbildungsredaktion momentan aus 5 Leuten. Wir sind aber auch schon 6 gewesen. Auch sind Unicom-Radios Mitmachradios. Die Schwelle zum Radiomachen ist somit sehr, sehr tief. Es kann eigentlich jeder mitmachen, der sich fürs Radiomachen interessiert. Dann machen wir einen Kurs und wir bekommen das Radiohandwerk beigebracht. So können die Leute dann auch selber ans Mikrofon stehen. Bei Radio Lora in Zürich sind es über 250 Personen, die also selber Radio machen. Im zweiten Talkblock haben Judith Grosse, die PR-Verantwortliche vom Radio Lora, und der Jürg Morgeneck, der Geschäftsführer vom Kanal K, über die Bedeutung als Ausbildungsstätte und als Mitmachradios diskutiert. Jetzt haben wir das vorher schon angesprochen gehabt, im ersten Talkblock, dass die Unicom-Radios auch eine Funktion als Ausbildungsstätte haben. Bei Kanal K, wir haben hier eine reine Ausbildungsredaktion, also wir machen den Komet und KW Kultur und Schwerpunktthemen und. Sind jetzt gerade noch am One of a Million Festival gewesen. Und bei Lora ist das ja auch so, bei euch kann man auch Radiokurs besuchen, ihr bildet auch aus. Wie wichtig ist das für die Medienlandschaft, dass die Unicom-Radios so eine Funktion übernehmen? Jürg Morgeneck.
Das ist sehr wichtig für die Medienlandschaft. Wir haben auch eine Kooperation mit Radio Argovia. Wir arbeiten mit ihnen eng zusammen. Also Leute von Argovia kommen hier hin, Kurs besuchen zum Beispiel. Die Ausbildungsredaktion wiederum kann zu Argovia hineinschauen. Und von dieser Zusammenarbeit her weiss ich, dass sie das sehr schätzen. Dass wenn sie wissen, okay, die Person hat das Praktikum gemacht bei Kanal K, wissen sie, die kann einfach schon relativ viel und die weiss schon viel, ob es jetzt Technik ist oder wie man einen Beitrag gestaltet, Interviewtechnik und so weiter. Und das ist schon sehr, sehr hilfreich für die anderen Medien.
Ja, wir haben im Lora weniger jetzt als bei Kanal K so eine richtige Ausbildungsschiene. Bei uns ist es wirklich einfach, alle Leute, die Sendung machen, machen auch diesen Grundkurs und können sich auch weiterbilden. Haben wir verschiedene Angebote oder arbeiten eben dann auch mit anderen Sendern und der Radioschule Klipp und Klang zusammen. Aber ja, ich denke, es ist einfach auch eine Möglichkeit für Leute, mal da reinzukommen und zu gucken, okay, gefällt mir das, liegt mir das? Und ich glaube, also so aus der Geschichte von Lora kenne ich viele Leute, die dann nachher in den Journalismus gegangen sind. Vielleicht nicht unbedingt Radio, aber eben es gibt dir einfach so ein Experimentierfeld und das finde ich sehr schön.
Ja, das ist ein guter und wichtiger Punkt, den du ansprichst, Judith. Ich finde eben auch, dass ein reiches Land wie die Schweiz sich das unbedingt sollte können leisten, dass junge Leute oder allgemein Leute, die es interessiert, dass die Möglichkeit haben, eben so in so einem Laborradio Sachen auszuprobieren und dann vielleicht auch merken, nein, das ist nichts für mich. Oder die Ausbildungsredaktion, die dann merkt, ja, ich wäre lieber eine Person im Hintergrund oder ich bin jetzt mehr Trampensau und will wirklich das Mikrofon und so. Bei uns können auch Sachen in die Hose gehen. Das ist überhaupt kein Problem, weil für das sind wir da.
Jetzt für Leute, die sich das nicht so vorstellen können, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass die Unicom-Radios zugangsoffen sind. Man kann einfach mitmachen. Wie sieht das aus jetzt bei euch, bei Lora, wenn ich sage, hey, ich könnte unbedingt Radio machen, voll cool. Wie wird das ablaufen?
das läuft so ab, dass die Leute erstmal mit ihrer Idee auf uns zukommen. Also bei uns gibt es eine Programmstelle, wie bei euch wahrscheinlich auch. Es ist einfach so die Anlaufstelle. Und dann gibt es erstmal ein Gespräch, weil die meisten Leute haben auch noch nicht unbedingt so eine ganz klare Vorstellung. Und dann werden sie Mitglied im Verein und machen diesen Radiokurs. Indem sie auch nochmal, also das machen sie meistens, bevor sie die Sendung machen, weil du lernst wirklich das Handwerk. Und es hilft, glaube ich, auch vielen dann so eine richtige Idee zu entwickeln, okay, was will ich eigentlich für ein Format machen? Und dann machen sie wirklich ein kleines Konzept. Das geht dann bei uns, das heißt Sendekommission. Das ist ein Gremium aus gewählten Vereinsmitgliedern, die über die Programminhalte entscheiden und die dann halt schauen, okay, passt das zum LoRa, vielleicht auch nochmal nachfragen und dann macht die Person einfach eine Demosendung, die wird angehört und in den ersten Monaten, wenn sie dann einen Sendeplatz hat, wird das auch immer noch so regelmäßig begleitet.
Ja, bei uns ist das sehr ähnlich. Es ist sehr wichtig, dass es möglichst niederschwellig ist. Das heisst, wenn sich eine Person meldet, sind wir dafür da, zu schauen, dass möglichst schnell den Weg zum Radio findet. Das heisst, wenn wir jetzt nicht den Einführungskurs gerade haben, in absehbarer Zeit, laden wir die Leute auch ein, die sich interessieren, dass sie gerade in eine andere Sendung können mal schauen können, in eine andere Live-Sendung können reinschauen und so. Und dort auch gerade sehen, okay, das bedeutet das und so weiter. Es ist sehr niederschwelliger Zugang eigentlich und wir probieren eigentlich gerade dran zu bleiben, sobald der erste Kontakt stattfindet.
Jetzt haben wir gesagt, es hat viele Leute, die einen Migrationshintergrund haben. Sind die Leute dann schon integriert, wenn sie kommen? Oder würdet ihr sagen, ihr seid ein Teil von der Integration jetzt bei Radio LoRa?
Oh, ich habe immer ein bisschen Mühe mit dem Wort Integration.
Vor allem ist man
wo sind sie integriert? Also du meinst, sie sind in der Schweiz integriert?
Ja, also ob sie schon in dem Sinne da fest angekommen sind, ob sie jeweils schon, vielleicht sind schon 10 Jahre da, haben
es
schon Kinder.
Es ist so unterschiedlich, es ist völlig unterschiedlich. Es gibt Leute, die noch sehr frisch sind, viele Geflüchtete auch, für die das, die eben oft auch schon selber eigentlich Hintergrund in der Radio- oder Medienarbeit haben, für die das dann wie auch so ein Moment, eine Möglichkeit ist, wieder einzusteigen hier, weil das ist ja sehr schwierig, dass diese Ausbildungen anerkannt werden und so weiter. Aber klar, es gibt auch Leute, die sind schon ganz lange hier, kommen dann spät zum Radio oder eben über bestimmte Netzwerke. Das würde ich gar nicht so pauschalisieren wollen, weil ich auch merke, dass das sich einfach ergibt. Also bei uns gibt es ein paar Gruppen, die sehr aktiv sind oder auch schon so anfangs eben seit Anfang an dabei sind, wie Radio LoRa Italiana, was eine sehr aktive Redaktion war. Und dann gibt es, die auch sehr stark ist, eben die lateinamerikanischen Sendungen, die auch so ein bisschen mehr selber organisiert sind und auch selber entscheiden über diese Sendeplätze. Und da kommen immer wieder neue Leute rein und das ist wirklich ganz unterschiedlich. Sind auch Leute, die dann manchmal nicht so lange da sind. Ja.
Ich glaube, wichtig ist vor allem, also es hilft für die Integration letztlich, dass es auch einfach das Angebot gibt. Also jemand, wo den Wunsch hat, Radio zu machen, dass der auch wieder sehr niederschwellig den Weg hierher findet. Und durch das, dass er dann zum Beispiel mit uns zu tun hat, das hilft dir dann auch schon wieder. Also, weil wir können ja, weiss Gott, kein Farsi oder Amharisch oder was auch für Sprache gibt, sondern schon nur der Umgang zwingt dich quasi zum mit uns Kontakt aufnehmen und so weiter. Und der Technik, also es findet da dann wirklich auch ein Austausch statt. Oder? Also das, glaube ich, schon ein guter Schritt zur Integration halt, weil dann auch so ein bisschen in dem Vereinsding in der Land ist und die automatisch musst mit anderen Leuten auseinandersetzen. Das, glaube ich, hilft schon.
Ja, diese Leute sind meistens eben in den Medien fast gar nicht repräsentiert. Es wird einfach über sie gesprochen und hier gibt es eben die Möglichkeit, wirklich selbstbestimmt Inhalte zu bringen. Und das finde ich eben sehr wichtig und empowernd, dass es diesen Raum gibt und dass das auch gehört wird.
Jetzt haben wir damals da den Komet haben, beziehungsweise wir haben damals am Freitagabend vom 5:30 bis am 7:00, dann ist nachher eigentlich fast immer bis jetzt Radio Attac gelaufen, das ist dann der türkische Komet. Hast du Kontakt mit diesen Leuten? Was bekommst du da für Feedback?
Ich habe Kontakt mit diesen Leuten, ja. Feedback natürlich ganz unterschiedlich, also bei Radio Attac im Speziellen ist eine sehr grosse Gruppe. wo dann Jasmin Güllener, Sendungsmacherin, sehr engagiert, sie übernimmt die ganze Koordination, wer an welchem Freitag eine Sendung hat. Und dort gibt es ganz, ganz verschiedene Ausprägungen von diesen Sendungen. Also ich mag mich an zwei erinnern, wo jetzt immer noch auf Sendung sind, wo zum Beispiel total Social Media, also die kommen dann mit zwei oder drei Handys und sind auf Insta Live gleichzeitig und so weiter. Und eben da geht's und dann aber auch noch türkische Musikfokus ist und so weiter. Also das kommt man schon mit über. Ja. Und das ist auch eigentlich das Coole dran.
Du bist hier bei Kanal K und du hörst einen Talk über die Bedeutung von Unicom Radios. Hä? Wieso Kanal K? Wenn du jetzt von Rasa, wenn du normalerweise Rasa hörst, ist auf Hause wohnst, oder normalerweise Stadtfilter hörst in Winterthur, dann fragst du dich vielleicht, wieso läuft jetzt da Kanal K? Der Grund ist, heute ist der Weltradiotag und eure Stadtradios haben für eine Stunde lang unseren Stream übernommen. Nach Musik geht es weiter mit dem Talk über die Bedeutung von Unicom Radios. Jetzt aber zuerst einmal die wilde Jagd mit Stangentanz.
We'll be right back.
Du bist hier bei Kanal K und du hörst einen Talk über die Bedeutung von Unicom Radios. Alle Zuhörenden von Rasa und vom Stadtfilter, die jetzt gerade zugeschaltet haben, heisse ich all herzlich willkommen. Ja, die Medienwelt ist im Umbruch. Die Leute hören weniger Radio. Inhalte werden anders konsumiert. Online wird immer wichtiger. All das kostet viel Geld. Im dritten Talkblock haben Judith Grosse, die PR-Verantwortliche vom Radio Lora, und Jürgen Morgeneck, der Geschäftsführer vom Kanal K, über den digitalen Umbruch und Zukunft von Unicom Radios diskutiert. Wir haben vor nicht so langer Zeit über die No-Bilag-Initiative abgestimmt, haben sie dann nicht angenommen, also die Bilag gibt es noch. Dann gibt es immer wieder das Thema mit der Digitalisierung und dass sich der Content immer mehr ins Internet verschiebt, also das ganze Online-Zeugs. Und dann auch das allgemeine Tempo vom Medienkonsum, dass die Leute haben nicht mehr viel Geduld haben, vor allem im Netz, es muss sofort her, wenn man will, am besten so lang wie man will, möglichst einfach zum Konsumieren. Wie stehen dort Unicom Radios?
Das kann man, glaube ich, nicht generell sagen, wie die Unicom Radios stehen. Wir sind in sich dann schon sehr unterschiedlich. Wir haben auch jedes Unicom-Radio, 6-3-fach, 6-Lora, 6-X-Rabe und so weiter, hat eine andere Geschichte. Und die Geschichte steckt in jeder Organisation drin. Darum kannst du das nicht so pauschal sagen.
Der Michael Bolliger, er ist stellvertretender Chefredakteur bei Radio SRF. Und er sagt, dass sie jetzt dran sind, neue Strategien rauszutüfteln. Eigentlich wirklich, es ist ein Austüfteln, was funktioniert und was funktioniert nicht. Müssen das die Unicom Radios auch machen? Oder tut man sich dann anschliessen und schaut, was vielleicht in 10, 20 Jahren dann funktioniert?
Naja, gut, wir haben erstmal immer überhaupt nicht die Mittel für diese Art Forschung, die natürlich große Medienhäuser machen können. Und ich glaube, es ist auch wie nicht so wirklich unser Anspruch, weil es ja eher, man muss dieses Radio auch viel denken von den Leuten, die das machen und nicht nur von denen, die das hören. Natürlich soll es auch irgendwo ankommen, aber ich finde, diese Freiheit sollte man dann auch nicht so künstlich einschränken. Aber natürlich ist es sicher so, dass wir alle irgendwie ein bisschen daran sind zu überlegen, okay, wie können wir die Inhalte besser zur Verfügung stellen. Ich finde, diese Sachen schließen sich auch nicht aus. Oder ich fände es auch interessant, wenn man jetzt Leute, die Podcasts machen, mehr wieder auch ins Radio reinholt, weil für sie ist natürlich, denke ich, auch interessant oder schön, wenn es trotzdem auch in einem linearen Programm läuft. Weil eben je nachdem, gut, die Möglichkeiten für uns, diesen Content zur Verfügung zu stellen, sind halt auch begrenzt, und zwar einfach durch die Urheberrechte. Das ist schon ein Problem, wo wir irgendwie in Zukunft auch gucken müssen, wie kann man das machen, oder schließt man sich zusammen, macht zusammen eine Art Plattform. Das gibt es ja zum Beispiel auch in Deutschland vom Bundesverband Freie Radios und auch schon relativ lange, wo die einfach ihre Beiträge hochladen und du kannst es benutzen, du kannst es dort hören, aber es wird auch viel von anderen Stationen benutzt. Also ich glaube, es ist sicher gut, das im Auge zu behalten und da als Radios zusammenzuarbeiten, weil das natürlich auch ein gewisser technischer Aufwand ist. Und eben immer noch auch so vieles so ein bisschen unklar, wo kannst du das hochladen? Das habt ihr wahrscheinlich auch. Also
ja, wir haben natürlich auch eine Digitalstrategie. Also wir haben vor 2 Jahren angefangen, wirklich intensiv vor allem auf Insta zu bearbeiten, und sind dort sehr aktiv. Und das Gute ist bei den sozialen Medien, dass es so schön messbar ist und kannst schauen. Also wir stellen uns die Frage immer wieder, lohnt sich der Aufwand überhaupt, den wir betreiben? Zum Beispiel, um unser sorgfältig zusammengestelltes Musikprogramm besser bekannt zu machen, machen wir das in Form von Videos, wo pro Woche 3 Videos, wo wir auf Instagram veröffentlichen. Und dort schauen wir schon auch an, lohnt sich der Aufwand, wie wird das angeschaut und so weiter. Also das finde ich ganz wichtig und auch sehr cool, eben, weil du dort wirklich auch gerade bei den sozialen Medien die direkte Rückmeldung hast.
Würdest du sagen, dass es sich lohnt?
Zurzeit lohnt es sich, ja. Ich finde einfach, man muss immer wieder kritisch hinterfragen. Und ich glaube, das Ding ist halt so, oder? Wir sind, die Unicom-Radios sind halt alles so 24-7 Betriebe, oder? Also wir haben immer noch den linearen Betrieb, den wir fahren. Und das ganze Social-Media-Geschichte, Podcast-Geschichte, kommt immer noch on top. Also manchmal denke ich, wäre es einfacher, man würde einfach mal sagen, okay, jetzt machen wir den 24-7, den linearen Betrieb zu. Und kümmern uns um die anderen Sachen. Oder das ist, glaube ich, die grosse Herausforderung in der heutigen Zeit. Wir haben nicht die finanziellen Mittel, dass wir dann finden, ich weiß nicht, ich unterstelle jetzt das im SRF, dass sie dann einfach können sagen, okay, wir haben 150'000 Stutz, jetzt kümmern wir uns mal um die Strategie. Für uns fehlt das Geld, oder? Wir müssen es immer irgendwie noch obendrauf ein bisschen raussaugen, zusammensaugen und so. Und das, glaube ich, ist die Schwierigkeit, weil heutzutage ist Radio einfach nicht mehr Radio. Also wenn wir jetzt so ins Mikrofon reinreden, heisst das noch lange nicht, dass das irgendwann ankommt und gelost wird. Und jetzt haben wir viel mehr Kanäle, oder? Vorher hast du, wenn du Konzession gehabt hast, hast du quasi so ein bisschen einen riesigen Vorteil gehabt gegenüber anderen. Heutzutage kann jedes Webradio machen, die Konkurrenz ist viel grösser. Und auch die Kanäle sind viel mehr geworden. Und du musst dir einfach sehr gut überlegen, eben, wenn wir überhaupt Instagram sein, wenn wir auf Facebook noch sein und so weiter, weil das ist alles Aufwand, oder, wo du quasi neben regulären Radioprogramm noch musst machen.
Ja, und ich weiß auch nicht, also ich fände es irgendwie schade, das einzustellen. Also ich glaube, das Lineare, klar, es ist wie bei jedem Medienwandel, ja, das reduziert sich vielleicht, dann sind es irgendwie weniger Leute, aber beim Radio bleibt es dann doch auch relativ konstant und es ist eben was auch das Radio ausmacht, dass es viele Leute einfach so, ah ja, okay, ich bin jetzt gerade in der Küche oder ich bin im Auto oder ich bin im Badezimmer, ich mach das mal an und vielleicht bleibst du irgendwo hängen und es ist irgendwie interessant oder das glaube ich wird eben auch, das wird nach wie vor geschätzt und das, ich eben, du hast recht, irgendwann muss man sich wie entscheiden, ja, wollen wir das oder wollen wir dann nur noch online präsent sein oder alles auf Abruf haben und ich glaube, ja, das wird sich irgendwie...
Ja, also schon nur der Umstand, oder, wenn ein Reporter heute rausgeht, muss man einfach immer auch noch daran denken, dass man ein Fötterli macht, ein mögliches Selfie, weil es halt für den einen Kanal, wo man noch mehr Leute kann erreichen, wichtig ist, dass die Gesichter sehen. Oder? Es ist, du gehst nicht mehr raus mit dem Mikrofon, nimmst ein Audio, also eine Tonspur auf und kommst zurück und dann wird die gesendet. Sondern du musst an ganz viel mehr Sachen denken, dass es zu den Leuten kommt.
Aber das finde ich auch noch schön, weil wir eigentlich da gute Ressourcen haben. Bei uns ist auch so, also klar, wir machen auch Sachen so von aus der Betriebsgruppe, die wir posten, so insgesamt übers LoRa, aber die Sendungsmachenden selbst machen das ja auch oft, wie du gesagt hast. Oder? Bei manchen Sendungen gibt es noch einen Livestream und so. Es ist dann einfach wichtig, dass du die Tools zur Verfügung stellst und dass sie diese Kanäle auch nutzen können. Aber oft muss ich einfach auch nur Sachen teilen und merke dann so, wow, okay, die haben jetzt wirklich voll hier was organisiert, multimedial. Das ist wahrscheinlich dann auch ein Vorteil gegenüber anderen normalen Sendern.
Was ist genau der Vorteil?
Ja, dass es einfach auch von unten kommt, okay, oder es kommt wie von selbst, weil gewisse Leute möchten das gern, die möchten, dass dann noch ein Video läuft oder sie posten nachher noch zum Beispiel, ja, du kannst meine Sendung hier nachhören und so und das muss man einfach wie ein bisschen bündeln.
Ja, der Vorteil ist ganz klar auch diesbezüglich der Laborcharakter, den wir haben. Wir können Sachen ausprobieren, wir müssen nicht ein vierseitiges Papier schreiben und dann an die nächste höhere Stelle schicken, um zu sagen, dürfen wir jetzt den Post so machen oder nicht, sondern bei uns machst du den Post und dann schaust du, was passiert. Mhm. Wenn er in die Hose geht, scheiße, okay, machen wir glaube ich nicht mehr so. Das ist das Coole daran, oder? Weil wir halt auch sehr als kleine Organisationen sind und dafür sind es kurze Wege und man kann wirklich ausprobieren.
Und es kann ja vielleicht sein, dass irgendwann, wenn dann das Radio nicht mehr so linear ist, die Unicom-Radios die einzigen sind, die noch linear und ganz oldschool sind und dann wird es dann umso mehr gelöst.
Wäre auch eine Strategie.
Das wie du gesagt hast vorhin, Judith, oder, dass man einfach dann so im Badzimmer ist und einfach so zack, damit man alles sozusagen kuratiert dann so hat,
genau,
und man es nicht mehr selber.
Ja, und du weißt ja dann doch, wo du einschaltest. Ich denke auch so nachts bei uns eben viel durchlaufendes Musikprogramm oder so DJs, die im Studio sind, das mögen die Leute einfach. Da gibt es wirklich, wenn da mal eine Sendung wegfällt, komme ich so, oh nein, was? Weil eben du weißt einfach, ja, okay, mache ich mal an und es kommt irgendwie was mir gefällt.
Klar, wäre auch eine Strategie zum Beispiel, dass wir die Einzigen sind, die noch, wenn die UKW-Antennen nicht so teuer wären, einfach irgendwie, oder? Dass du wirklich die UKW-Antennen noch hättest und dann weißt, da sendet es nur da und nur die, so quasi retromässig, genau. Wäre auch wieder eine Nische.
Jetzt hast du, Jörg Morgen, vorher noch die Finanzierung angesprochen, hast gesagt, ja, wir haben halt nicht das Geld, das SRF hat. Jetzt ist es ja so, dass ein Teil von dem Unicom-Radio-Budget stellt Beilage, 80%. Für das muss man aber einen gewissen Anteil zuerst mal selber liefern. Wie sieht das mit dem Geld aus jetzt da bei uns bei Kanal K? Ist das immer ein Kampf, dass du die restlichen 20% zusammenbringst?
Ja, Ist es insofern, als dass wir nichts auf der Seite haben, wo es vielleicht eine Unterscheidung zu einer anderen Organisation oder Unternehmen ist, wo noch Eigenkapital hat? Das fehlt bei uns komplett. Darum ist jedes Jahr, jede Erfolgsrechnung ist auch so ein bisschen Eiertanz. Wie geht es auf Ende Jahr? Eben, du kannst dir quasi nichts erlauben, weil auch kein Polster rum ist. Letztlich, zum den ganzen Teil von dem Abgabenanteil zu holen, vom Backcom, von diesen Gebührengeldern, ist es eigentlich nicht so ein Problem gewesen, weil man halt vielfach auch viele Medienpartnerschaften hat und so weiter. Sprich, es ist nicht eine Vorgabe, dass man das Geld muss fliessen. Also man kann auch Leistungen verrechnen, zum Beispiel ohne Geldfluss, und durch das hilft nachher, um den ganzen Anteil abzuholen.
Wie ist das bei euch bei Lora?
Schon auch immer ein bisschen Kampf, weil, ja, du musst eben, also das heißt, es laufen auch immer wieder Spendenkampagnen, Mitgliedschaftskampagnen, das ist halt nach wie vor noch ein wichtiger Teil, um diesen Eigenanteil sicherzustellen, und dann eben natürlich solche Projektmittel, oder dann holen wir Geld rein, indem wir Projekte machen und Anträge stellen. Es ist immer ein bisschen ein Kampf, aber natürlich, wenn man das jetzt so im Rückblick sieht, also Lora hat vor 2 Jahren 35. Geburtstag gefeiert, da haben wir so eine Ausstellung gemacht, und da ist mir so auch klar geworden, so okay, das ist natürlich auch extrem luxuriös, dass wir das haben, und ich finde das auch richtig, dass das Gebührensplitting eben auch an diesen dritten Sektor geht, und das ist überhaupt nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Aber natürlich ist damit einmal auch verbunden, dass du gewisse Spielräume weniger hast. Du kriegst die Subventionen, dadurch hast du sehr viele Auflagen. Das ist auch was die Betriebe auch ein bisschen belastet, teilweise, würde ich sagen, weil gibt es sehr viel Regulierung und Überprüfung, die du halt einhalten musst.
Jetzt sind die Radios ja alle nicht Kommerz, das heisst, es gibt auch keine Werbung. Wäre es vielleicht einfach mal eine Lösung, wenn man würde die Werbung schalten, jetzt hier bei Kanal K, Jörg?
Werbung ist letztlich immer abhängig von einer Reichweite. Und Reichweite ist bei uns, bei allen bei den Leistungsaufträgen, kein Thema. Das Thema ist es natürlich, aber es ist nicht das oberste Kriterium. Und Werbung lohnt sich erst ab dann, wo du wirklich eine grosse Reichweite hast, wie die kommerziellen. Und ich glaube, wenn du dich so einer Nische bewegst, wie wir, sprich mit den Fremdsprachen, oder? Also die griechische Sendung wird vor allem von Griechen gelost. Also schränkt sich der Kreis von der potenziellen Hörerin schon relativ ein. Also du hast dann kommst gar nicht auf eine Reichweite, wo zum Beispiel ein kommerzielles Radio muss machen, weil es von der Werbung lebt, und logischerweise müssen die eine riesige Reichweite haben. Also das mit der Werbung ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wird funktionieren.
Ja, und es geht genau dann zu Lasten auch von dem, was uns ausmacht, oder dass du diese Freiräume hast, dass du andere Inhalte senden kannst. Also und einfach auch politisch, das würde für uns überhaupt nicht in Frage kommen. Da würden sich ja erst alle anderen Wege ausgeschöpft, weil du dann doch ein bisschen auch irgendwie so deine Seele verkaufst, würde ich sagen.
Mhm. Hinzu kommt noch, dass so einfach wirklich ganz schlimm tönt, die Werbung auf der Privatradio. Finde ich wirklich aber schrecklich zum Hören. Also insofern bin ich da schon so sehr froh, dass wir das nicht machen.
Ja, das soll eigentlich unser Schlusswort sein für heute. Judith Grosse, schön bist du da gewesen, bei uns im Kanal K-Studio. Bist also fremdgegangen in dem Sinn.
Ja. Danke vielmals. Ja, danke. Immer schön hier zu sein. Ein bisschen anderes Studio, großes Studio. Und auch schön, das mal irgendwie zu reflektieren, zusammen ein bisschen zu überlegen, was sind eigentlich unsere Stärken. Vielen Sehr Dank.
Cool. Und danke, Jörg Morgenegg. Du bist ja mein Chef. Wir sehen das nachher noch. Wir sehen das noch ein paar Tage, he, bis ich dann auch hier fertig bin.
Danke dir, Moritz. Hast du also gut gemacht.
Danke, mir hat Spass gemacht. Ja, die Zukunft wird zeigen, wie es mit den Unicom Radios weitergeht. Hier auf Kanal K geht es jetzt weiter mit meiner Kollegin, der Nadine Pfister. Sie hat einen Tag in einem Haus Mutter und Kind verbracht. Am Mikrofon war Moritz Gasanati. Ich wünsche dir noch einen schönen Weltradiotag und begrüße und verabschiede auch ganz besonders unsere Zuhörenden von Orasa und vom Stadtfilter. Schönen Tag noch.